Deutschlandfunk Nova war Update mit Sonja Meschkat.
Erster großer Ermittlungserfolg der Polizei seit den tödlichen Schüssen auf eine Polizistin und einen Polizisten in Rheinland-Pfalz. Heute Nachmittag hat es Haftbefehle gegeben gegen die zwei Hauptverdächtigen wegen Mordverdachts. Mittlerweile sitzen sie in Untersuchungshaft. Wird man als junge Polizistin oder Polizist eigentlich auf solche Situationen vorbereitet? Das haben wir uns gefragt heute. Und auch, ob das überhaupt geht. Kann man sich darauf überhaupt vorbereiten? Wir haben darüber gesprochen mit Jennifer Otto. Sie ist Kriminalkommissarin in Rheinland-Pfalz.
Wir wissen nie, mit wem haben wir es zu tun. Wer sitzt hinterm Steuer? Wer sitzt auf der Rückbank? Haben Sie Waffen dabei? Ja oder nein? Und wir werden darauf in unserem Studium sehr wohl auch vorbereitet. Genau auch auf Situationen, in denen man gegebenenfalls aus einem Fahrzeug heraus bedroht wird.
Wie sie die letzten anderthalb Tage erlebt hat, was ihr für Gedanken durch den Kopf gehen, auch darüber haben wir natürlich mit ihr gesprochen im Update-Podcast vom 1. Februar. Weiteres Thema bei uns ist eine neue Studie zu Cannabis und Krankenhausaufenthalten. Die sind gestiegen. Und zwar ordentlich in diesem Zusammenhang. Über die Gründe habe ich heute reden können mit Maximilian Gahr. Das ist einer der Autoren der Studie.
Ein anderer Faktor, der zu einer Erhöhung beiträgt, ist sicherlich, dass wir eine vermehrte Verfügbarkeit von Züchtungen haben. Marihuana mit einem erhöhten THC-Gehalt oder auch synthetische Cannabinoide, die bekanntermaßen ein höheres Risiko haben, abhängig zu machen, höheres Risiko haben, schwere Intoxikationen zu verursachen.
Der Tag zusammengefasst in der kommenden halben Stunde. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Die schießen auf uns. Das hatte die Polizeianwärterin noch sagen können über Funk. Kurze Zeit später waren sie und ihr Kollege tot. Zwei Polizeibeamte sind Montag früh erschossen worden in Rheinland-Pfalz im Kreis Kusel. Wir haben gestern schon darüber berichtet in Deutschlandfunk Nova. Und da hatte sich auch schon abgezeichnet, dass die Polizei zwei Hauptverdächtige festgenommen hat in Sulzbach im Saarland. Heute Nachmittag ist dann gegen die beiden Haftbefehl erlassen worden wegen Mordverdachts. Aktuelle Infos jetzt dazu von unserer Korrespondentin Anke Petermann. Anke, was ist denn der aktuelle Stand bei den Ermittlungen?
Ja, die beiden sitzen also in Untersuchungshaft, denn es haben sich die Spekulationen von gestern offensichtlich bestätigt, die ja die Polizei vielleicht aus ermittlungstaktischen Gründen erstmal zurückgewiesen hatte. Oberstaatsanwalt Stefan Orten sagte heute auf einer Pressekonferenz in Kaiserslautern.
Der Ermittlungsrichter geht davon aus, dass die beiden Tatverdächtigen in einem Kastenwagen im Kreis Kusel unterwegs waren, um dort zu wildern. Man hat dann später bei der Festnahme auch dieses Fahrzeug gefunden und auch dann befand sich noch eine große Anzahl von erlegten Wildtieren in der Ladefläche dieses Kastenwagens. Der Ermittlungsrichter geht davon aus, dass die Tat gemeinschaftlichen Mord darstellt.
Weil sie eben dazu gedacht war, eine andere Straftat, nämlich die Wilderei, zu verdecken. Der 38-jährige Tatverdächtige schweigt. Der 32-jährige hat eingeräumt, dass er gewildert hat, aber er bestreitet, geschossen zu haben.
Wie ist die Polizei denn überhaupt auf diese Spur gekommen, dieser beiden Männer?
Der 38-jährige Wildhändler aus dem saarländischen Neunkirchen, der hatte Personalausweis und Führerschein bei der Flucht am Tatort gelassen, sodass man seinen Wagen aufspüren konnte. Und dann beim Durchsuchen dieses Hauses in Sulzbach, wovor der Wagen dann stand, da hat man dann den 32-jährigen mutmaßlichen Komplizen zusätzlich aufgespürt. Es könnte sein, dass es derjenige ist, den man auf einem verpixelten Bild-Zeitungsfoto sehen kann. Da wird er abgeführt und trägt eine weiße Wildmetzgerschürze, blutverschmiert. Also es könnte durchaus sein, dass die Polizei ihn beim Zerlegen von Wild aufgespürt hat. Aber das wurde heute nicht bestätigt.
Weiß man denn sonst etwas über diese beiden Männer?
Ja, dass sie aus sozial brüchigen und ungeordneten wirtschaftlichen Verhältnissen kommen. Trennung, Pleite, Unfall, Flucht, das sind alles so Stichworte. Ein Jagdschein, der wohl wegen Unzuverlässigkeit entzogen worden war. Das sind Stichworte über das Leben des 38-Jährigen. Das ist alles noch nicht so bestätigt, aber es könnte halt sein, dass hier ein Wildhändler ohne Waffenschein einfach illegal gemeinsam mit seinem Komplizen regelmäßig gewildert hat, um eine Existenz zu finanzieren und dann einfach in einer Überschussreaktion, einer komplett unverhältnismäßigen Reaktion, diese beiden Polizisten gemeinsam mit dem Komplizen erschossen haben könnte.
Jetzt sitzen diese beiden Männer in Untersuchungshaft, hast du gerade schon gesagt. Was bedeutet das denn jetzt für die Ermittlungen der Polizei? Also gehen die weiter, weil man eventuell noch andere Männer, Täter dahinter vermutet? Oder wie wird das jetzt weitergehen?
Ja, die gehen weiter natürlich, weil man den gesamten Tatablauf jetzt auch nochmal minutiös rekonstruieren will, weil man die Taten exakt dem einen oder dem anderen zuordnen will. Und ja, weil man auch nicht ausschließt, dass noch Komplizen unterwegs sein könnten. Aber eigentlich ist man sich relativ sicher, hier die beiden Hauptverdächtigen dingfest gemacht zu haben.
Aktuelle Infos zu den beiden erschossenen Polizeibeamten in Rheinland-Pfalz von Anke Petermann. Wie geht es den KollegInnen nach dieser Tat? Wie werden junge Polizistinnen und Polizisten auf so eine Situation vorbereitet? Geht das überhaupt? Jennifer Otto kann uns mehr dazu sagen. Sie ist die Bundesvorsitzende der jungen Gruppe in der Gewerkschaft der Polizei und Kriminalkommissarin in Rheinland-Pfalz. Frau Otto, was sind Ihre Gedanken seit gestern, die Gedanken Ihrer KollegInnen, nachdem Sie eben erfahren haben, dass zwei Polizeibeamte erschossen worden sind?
Ja, also wir befinden uns immer noch in einer großen Schockstarre, würde ich fast sagen. Es ist immer noch unverständlich, dass es so weit kommen musste. Und ich kann Ihnen sagen, dass sehr, sehr viele Tränen geflossen sind und auch immer noch fließen in unseren Reihen.
Jetzt waren ja eben diese beiden Beamten ja auch jüngere Polizisten, Polizistinnen, 24 und 29 Jahre alt. Sie vertreten ja nun diese junge Gruppe auch. Haben Sie das Gefühl, das ist bei Ihnen dann nochmal ein extra großes Thema im Moment?
Also ich glaube, es ist tatsächlich flächendeckend Thema, egal ob jung, ob alt, ob Senioren oder ob AnwärterInnen. Aber natürlich insbesondere auch dadurch, dass die Kollegin auch noch Studierende an unserer Hochschule der Polizei war, ist das natürlich da auch ganz besonders Thema. Und auch die KollegInnen vor Ort werden betreut von unseren Polizeiseelsorgern, von der Sozialberatung. Und es werden viele Gespräche geführt, auch untereinander. Und es ist am Ende einfach Fassungslosigkeit, was sich da einfach breit macht in unseren Reihen.
Passiert ist das ja auf einer Landstraße in Rheinland-Pfalz, also jetzt nicht in einer Großstadt wie Berlin, wo es auch nochmal spezielle Thematiken, Problematiken eben gibt für die Polizei. Welche Dimension bekommt das eigentlich dadurch für Sie?
Rheinland-Pfalz ist ein Flächenland. Ja, wir haben sehr, sehr weite Wege teilweise auch. Und dass so etwas passiert in einem Ort in Rheinland-Pfalz, war für uns sicherlich so nie vorstellbar. Das bekommt sicherlich neue Dimensionen. Auch die Ausführung und gegebenenfalls auch die Gründe, die jetzt noch ermittelt werden, der Tat, hat für die gesamte Polizei in Deutschland einfach auch Auswirkungen, weil die Dimensionen sich einfach verändern.
Das ist ja einfach auch eine ländlichere Region, kann man ja ruhig so sagen.
Ja.
Das heißt, ist das für Sie, weiß ich nicht, bitte korrigieren Sie mich, wenn ich das falsch sehe, aber man rechnet gegebenenfalls in so einer Region auch nicht unbedingt mit so einem Delikt?
Ja, also mit so einem Delikt rechnet, glaube ich, niemand in Deutschland. Also erstmal damit. Wir haben natürlich auch Straftäter oder auch, schon Menschen in unserem Land, wenn ich beispielsweise von Geldautomatensprengern spreche, die auch rheinland-pfälzische Straßen benutzen. Also wir können uns nie sicher sein, egal wo wir sind. Aber die Rahmenbedingungen, die jetzt sich in dieser Tat abgespielt haben, da haben die KollegInnen sicherlich nicht damit gerechnet, dass sie auf Menschen treffen, die so skrupellos auch agieren.
Das war ja eigentlich einfach in Anführungsstrichen nur eine Verkehrskontrolle. Also was ich damit sagen will, eigentlich eine Routinearbeit für Sie. Was lernt man denn eigentlich in der Ausbildung über so eine Routinearbeit?
Sie haben sicherlich recht, dass es Routine ist für uns. Wir machen tagtäglich unzählige Verkehrskontrollen. Nichtsdestotrotz sind genau diese alltäglichen Kontrollen auch das Gefährliche. Wir wissen nie, mit wem haben wir es zu tun, wer sitzt hinterm Steuer, wer sitzt auf der Rückbank, haben Sie Waffen dabei, ja oder nein. Und wir werden darauf in unserem Studium sehr wohl auch vorbereitet, genau auch auf Situationen, in denen man gegebenenfalls aus einem Fahrzeug heraus bedroht wird. Ich kann Ihnen trotzdem sagen, dass in so einer Situation wie jetzt in Hiesiger, jetzt muss man noch die Ermittlungen abwarten, aber ich glaube, es hätte nicht geholfen, wenn wir noch besser ausgebildet wären oder noch besser ausgestattet, weil gegen solche Angriffe kann man sich am Ende zu 100% leider nicht schützen.
Wenn Sie sagen, Sie werden darauf vorbereitet in der Ausbildung, wie sieht das denn dann konkret aus?
Ja, Sie können sich das so vorstellen, dass wir Situationen üben. Also wir haben immer ein bestimmtes Muster, wie wir uns an den Fahrzeugen positionieren, wer einschreitender Beamter ist, wer sichernder Beamter ist. Und wir wissen sehr wohl auch, wo müssen wir hingucken. Wir lernen bestimmte Blicke in den Kofferraum oder auch, dass wir immer die Hände der betroffenen, kontrollierenden Personen im Blick haben. Wir werden da schon sehr sensibilisiert im Studium, aber am Ende die 100% Sicherheit, die kann es halt leider einfach nicht geben.
Jennifer Otto, Bundesvorsitzende der Junggruppe in der Gewerkschaft der Polizei. Danke fürs Gespräch.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Kein Tag, kein Spaziergang, an dem nicht mindestens 10 Masken auf dem Weg rumliegen oder einmal Handschuhe, sehe ich auch relativ häufig. Müll während der Pandemie ist auf jeden Fall nicht weniger geworden, sondern sogar mehr. Denn wir alle produzieren seit der Pandemie einfach auch viel, viel mehr davon. Ja, die Masken, die wir ein paar Tage tragen, dann wegtun. Schnelltests, medizinische Schutzkleidung, auch die kann ja nicht unbegrenzt getragen werden. Und das ist dann eben am Ende ein Problem, sagt die Weltgesundheitsorganisation, WHO. Die haben nachgezählt, wie viel Müll eigentlich angefallen ist und wo es schwierig wird, das Zeug dann eben auch zu entsorgen. Johannes Döbbelt aus unserem Nova-Team. Wie groß ist denn der Abfallberg durch die Pandemie?
Ja, wirklich wahnsinnig groß. Also ich nenne nur mal so ein paar Zahlen. Zum Beispiel hat die WHO seit Beginn der Pandemie über 80.000 Tonnen an medizinischer Schutzbekleidung ausgeliefert. Um die zu transportieren, bräuchte man über 200.000 Jumbo-Jets, also wirklich eine riesige Menge. Dazu kommen noch 140 Millionen Corona-Test-Kits, die natürlich dann auch irgendwann im Müll landen. Das alles ist aber eben nur das Material, das die WHO verschickt hat und damit wohl nur ein Bruchteil der Gesamtmenge, die dann weltweit angefallen ist. Also schon allein in Deutschland dürften ja viel, viel mehr Corona-Tests im Müll gelandet sein, als die WHO da weltweit ausgeliefert hat. Und durch die Impfungen sind natürlich auch nochmal viel Müll entstanden. Über 100.000 Tonnen, sagt da die WHO, also Spritzen, Nadeln, Sammelbehälter dafür und so weiter. Und etwas überraschend fand ich, der mengenmäßig meiste Müll ist jetzt aber nicht durch Masken entstanden, wie ich jetzt gedacht hätte vorher, sondern durch Gummihandschuhe, die dann zum Beispiel Ärzte und Ärztinnen beim Impfen tragen. Das ist das meiste an Müll, die Gummihandschuhe.
Ja, klar. Und die werden danach dann eben auch einfach weggeschmissen, logisch. Jetzt könnte man natürlich sagen, also so what? Also klar ist das schlecht, wenn so viel Müll anfällt, ne? Andererseits brauchen wir das alles ja eben auch. Also Masken, Impfung, Schutzkleidung, das ist doch alles wichtig.
Klar, das Problem ist nur, dass die Entsorgung dieses Mülls in vielen Ländern überhaupt nicht gut läuft, sagt diese WHO-Studie. Also gerade in ärmeren Ländern gab es ja schon vor der Pandemie Probleme beim Entsorgen von Müll und speziell auch von medizinischem Müll. Das heißt, der Müll wird nicht richtig entsorgt und landet im Zweifel in Flüssen, in Seen oder sonst wo in der Landschaft. Das bestätigen übrigens auch andere Studien zum Thema. Und durch die Pandemie ist dieses Problem eben noch deutlich größer geworden, einfach weil mehr Müll anfällt. Laut WHO fehlen in ungefähr 30% der medizinischen Einrichtungen weltweit solche Systeme zur Mülltrennung. Und zum Teil gibt es in Kliniken oder Arztpraxen überhaupt gar kein Abfallmanagement, wie das in der Fachsprache heißt.
Und was schlagen die Fachleute dann vor von der WHO? Wie lässt sich das denn ändern?
Ja, zum einen natürlich, indem auch in ärmeren Ländern eine bessere Müllentsorgung auch in Krankenhäusern zum Beispiel aufgebaut wird. Aber das ist sicher eher eine langfristige Aufgabe. Eher kurzfristig empfiehlt die WHO aber auch, auf unnötige Hygienemaßnahmen zu verzichten. Also zum Beispiel sei es nicht nötig, dass Ärztinnen und Ärzte beim Impfen solche Gummihandschuhe tragen, die ja dann auch oft noch gewechselt und weggeschmissen werden. Da reiche einfach die übliche Handhygiene aus. Außerdem empfiehlt die WHO umweltfreundliche Verpackungen für Masken, für Schutzkittel und Co. Und manche Dinge könne man auch wiederverwenden. Also zum Beispiel bestimmte medizinische Handschuhe, die man auch einfach desinfizieren könne, statt immer ein neues Paar zu nehmen und die alten wegzuwerfen.
Wie ist das denn bei uns in Deutschland? Wo landet denn unser ganzer Corona-Müll, der zum Beispiel in den Impfzentren oder in den Teststationen anfällt? Ist das medizinischer Sondermüll?
Nee, also das meiste davon ist tatsächlich ganz normaler Restmüll. Dazu gibt es auch offizielle Empfehlungen vom Umweltbundesamt und vom RKI, wie das alles so entsorgt werden soll. Zum Beispiel gebrauchte Schnelltests oder auch so leere Impfstofffläschchen. Das alles kommt einfach in den Restmüll. Und auch in Krankenhäusern ist es übrigens so, dass da der allermeiste Müll, der anfällt, Restmüll ist. Der Oberarzt Frieda Knebel hat dazu vor kurzem dem MDR im Interview was erzählt. Er arbeitet an der Helios-Klinik in Blankenhain in Thüringen. Und er sagt, Corona macht bei denen gar nicht so viel aus beim Müll. Bei denen fällt einfach immer viel Müll an.
Krankenhäuser produzieren viel Müll, viel Papier, viel Verpackungsmaterial und auch die Verbrauchsmaterialien sind ja samt und sonders in Plaste eingeschweißt und das ist auch manchmal sehr groß. Also das ist schon gewaltig.
Und daneben gibt es in deutschen Krankenhäusern aber eben auch Müll, der als medizinischer Sondermüll entsorgt wird, über so spezielle Sammelbehälter. Das sind dann zum Beispiel spitze und scharfe Gegenstände wie benutzte Spritzen oder alles, was mit Blut oder anderen Körperflüssigkeiten in Kontakt gekommen ist.
Und wenn ich jetzt einen Corona-Selbsttest mache, wie entsorge ich den denn dann eigentlich richtig? Da sind ja dann oft diese kleinen Tütchen dabei mit so einem Biohazard-Zeichen drauf, also huhuhu, vorsichtig sein.
Ja, die kannst du natürlich benutzen, diese kleinen Tütchen für dein Teststäbchen zum Beispiel, musst du aber nicht. Also das Umweltbundesamt und das RKI empfehlen da einfach, den gebrauchten Test im Restmüll zu entsorgen und zwar in einem reißfesten und fest verschlossenen Müllbeutel, heißt es. Und damit dann eben ab in die Restmülltonne einfach. Die Anleitung kann natürlich in Papiermüll und alles, was für Plastikverpackung ist, kann in den gelben Sack. Und wenn man jetzt selber Corona-positiv ist, also wenn man sich infiziert hat und zu Hause in Quarantäne sitzt, dann gilt übrigens das Gleiche. Also auch dann soll man den gesamten Restmüll, auch Taschentücher zum Beispiel, in einen Müllbeutel geben, den Müllbeutel fest verschließen, auch damit einfach die Mitarbeiter der Müllabfuhr sich dann da nicht irgendwie, also damit nicht in Kontakt kommen, wenn sie dann Müll abholen.
Die Pandemie und der viele Müll weltweit, der leider nicht immer richtig entsorgt wird, wie wir gerade erfahren haben. Die WHO hat dazu eine neue Studie veröffentlicht. Unser Nova-Reporter Johannes Döbbelt hat euch ein paar Auszüge daraus vorgestellt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Seitdem klar ist, dass die Ampelkoalition für eine Legalisierung von Cannabis ist, wird wieder häufiger über das Thema diskutiert. Und dazu passt eine aktuelle Studie, die weist auf die Risiken hin, wenn Cannabis konsumiert wird. Laut der Universitätsklinik Ulm hat sich die Zahl der stationären Krankenhausbehandlungen fast versechsfacht. Die haben sich den Zeitraum angeguckt zwischen dem Jahr 2000 und 2018 und in Zahlen bedeutet versechsfacht von rund 3.400 auf etwa 19.000. Wir sprechen darüber mit einem der Autoren der Studie, das ist Maximilian Gahr vom Universitätsklinikum Ulm. Herr Gahr, es gibt immer mehr stationäre Krankenhausbehandlungen aufgrund von Cannabis-induzierten psychischen Störungen, so heißt es vollständig. Das klingt erstmal noch ein bisschen abstrakt. Wie sieht das konkret aus, wenn jemand mit dieser Diagnose ins Krankenhaus kommt?
Ja, ist vollkommen richtig. Das ist ein abstrakter Begriff. Darunter verstecken sich also alle im ICD-10 aufgeschlüsselten Diagnosen. Das ist die internationale Klassifikation von Erkrankungen, die ICD-10 in der gegenwärtig aktuellsten Fassung. Und da findet man bei den cannabinoid-assoziierten psychischen Störungen Erkrankungen wie zum Beispiel die Cannabinoid-Abhängigkeit, die Intoxikation, also die Vergiftungserscheinungen, die psychotischen Störungen aufgrund von Cannabinoidgebrauch. Dazu gehören zum Beispiel Syndrome, die mit Stimmen hören, also Halluzinationen, Wahn, Verfolgung oder Desorganisation einhergehen oder auch zum Beispiel Entzugssyndrome. Das sind eben Erkrankungen, die normalerweise schwerer ausgeprägt sind und häufig eben zu einer stationären Behandlung führen. Das sind die Erkrankungen, die wir unter anderem im Rahmen unserer Studie berücksichtigt haben.
Und die Ursache für diese psychischen Störungen ist dann wirklich immer auch auf den Cannabiskonsum direkt zurückzuführen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also da ist nur eine gewisse Unsicherheit dabei. Wenn sich ein Patient zum Beispiel in der Klinik mit solchen gerade genannten psychotischen Symptomen vorstellt, zum Beispiel Stimmen hören, Halluzinationen und so weiter und so fort, dann ist das in einer gewissen Weise Ermessenssache des Arztes, ob er dieses psychotische Syndrom, dem Gebrauch von Cannabinoiden, den man dann bei diesem Patienten natürlich nachweisen muss, aufgrund von entsprechenden Tests im Urin oder im Blut oder aufgrund seines Berichts. Oder ob man sagt, naja, das ist zwar so, dass der Patient Cannabis konsumiert hat, aber wir glauben, das hat damit nichts zu tun. Das ist im Einzelfall nicht einfach zu beurteilen und es mag auch durchaus sein, dass es von Klinik zu Klinik unterschiedliche diagnostische Gepflogenheiten gibt. Das ist so, das konnten wir in unserer Studie nicht berücksichtigen, aber man sieht, ganz unabhängig von diesen Unterschieden, dass der Trend in Richtung einer Zunahme, wenn man so möchte, dieser Fälle in den Kliniken geht.
Aber woran liegt das dann? Also, dass diese Zahl von diesen Fällen so stark gestiegen ist? Also, Sie haben sich ja die Jahre 2000 bis 2018 angeguckt.
Genau, das ist eine Frage, die wir mit unseren Daten nicht beantworten können. Man kann darüber spekulieren. Also, ich denke, dass ein Grund für diesen Anstieg sicherlich in einer seit Jahren steigenden Konsumhäufigkeit in der Allgemeinbevölkerung liegt. Wir haben zwar
es wird einfach mehr konsumiert, das bedeutet
richtig,
das.
Genau, also das ist ganz ist wie mit dem Alkohol, wenn in einer gewissen Stichprobe mehr Personen konsumieren, eine Substanz, die mit Risiken assoziiert ist, dann haben sie am Ende natürlich mehr, die von entsprechenden Gesundheitsschäden betroffen sind. Und mit Cannabis ist das genau das Gleiche. Ein anderer Faktor, der zu einer Erhöhung dieser Zahlen beiträgt, ist sicherlich, dass wir einen vermehrten Konsum und vermehrte Verfügbarkeit von Züchtungen haben. Das sind also Substanzen, Marihuana mit einem erhöhten THC-Gehalt oder auch synthetische Cannabinoide, die bekanntermaßen ein höheres Risiko haben, abhängig zu machen, ein höheres Risiko haben, schwere Intoxikationen zu verursachen.
Also THC, das ist dann der Wirkstoff, der andockt im Körper und der dann eben für welche Gefühle auch immer sorgt. Was bedeutet dann das jetzt eigentlich, was ist Ihre Einschätzung dazu eben mit Blick auf die Legalisierung?
Was man auf jeden Fall sieht, dass es ein vielleicht insgesamt noch nicht erhebliches, aber dennoch zunehmendes gesundheitliches Problem im Zusammenhang des Gebrauchs von Cannabinoiden gibt. Das ist eine Situation, die hat sich entwickelt in einem gesetzlichen Rahmen, wo der Gebrauch von Cannabinoiden illegal ist. Also man kann zunächst mal ableiten, trotz der Kriminalisierung hat das keinen gesundheitspräventiven Effekt. Mhm. Auf der anderen Seite ist es gleichzeitig so, dass die Kriminalisierung von zum Beispiel einmal, zweimal, dreimal Konsumenten ganze Biografien zerstört und meist also unverhältnismäßig ist. Auf der anderen Seite wissen wir zum Beispiel aus Ländern wie Kanada und einigen Bundesstaaten in den USA, dass die Legalisierung zu einem Anstieg des Konsums von Cannabinoiden in der Allgemeinbevölkerung geführt hat. Ich persönlich glaube, dass die Legalisierung schon, zumindest am Anfang, zu einem Anstieg des Gebrauchs von Cannabinoiden führt. Und wenn einfach mehr Personen diese Substanzen konsumieren, die bekanntermaßen mit einem Risiko für die Entwicklung psychischer Erkrankungen assoziiert sind, dann haben wir am Ende schon mehr Personen aufgrund der Legalisierung, die am Ende von psychischen Erkrankungen aufgrund des Gebrauchs von Cannabinoiden betroffen sind. Ich glaube, in diesem Spannungsfeld versucht die Politik gerade auch eine Lösung pragmatisch dann zu finden, wie man das dann umsetzen kann.
Herr Gahr, dann danke ich sehr fürs Gespräch und fürs Erklären. Danke Ihnen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Alles Gute und viel Glück an dieser Stelle. Heute ist in China Neujahrsfest und gleichzeitig beginnt nach dem Mondkalender eine neue Zeitrechnung, nämlich das Jahr des Wassertigers. Wobei die Betonung hier eher auf Tiger dann liegt. Wir wollen uns nämlich um diese Tiere ein bisschen mehr kümmern, uns das ein bisschen genauer angucken, denn der Tiger ist vom Aussterben bedroht. In freier Natur leben weltweit wohl nur noch einige Tausend. Und trotzdem, auch das darf man nicht vergessen, es ist nicht alles schlecht. In ein paar Ländern geht die Zahl wildlebender Tiger auch wieder nach oben. Wie es dem Tiger geht im Jahr des Tigers, ich habe nachgefragt bei Katrin Samson. Sie ist Tigerexpertin und Leiterin des Asienprogramms beim WWF Deutschland. Frau Samson, wie stark sind die Tiger gefährdet?
Sie sind in einigen Ländern immer noch sehr, sehr stark gefährdet, also vor allem in Ländern Südostasiens, wenn wir nach Thailand gucken, nach Myanmar schauen, aber auch Malaysia. Wo sich die Tigerzahlen ein bisschen erholt haben, ist in Ländern wie Indien, Nepal, aber auch in Russland und sogar auch in China.
Und woran liegt es generell, dass die Tiger so gefährdet sind? Was sind die Gründe?
Also es sind zwei Gründe. Grund eins ist, dass die Tiger sehr, sehr viel ihres Lebensraumes verloren haben in den letzten über 100 Jahren, ja, für Landwirtschaft, für Siedlungen, für Infrastruktur und dadurch immer weniger Lebensraum für die Tiger verfügbar bleibt oder eben Lebensräume so verinselt sind, so isolierte kleine Inselchen, wo die nicht mehr Kontakt aufnehmen können miteinander. Ein zweiter sehr, sehr großer und ungebrochener Grund ist die Wilderei. Also Tiger haben nach wie vor einen unfassbaren Wert auf dem Schwarzmarkt, ob das das Tigerfell ist, die Tigerkrallen, die Tigerzähne, Tigerknochen, also fast alles an dem Tiger ist sehr, sehr wertvoll. Das macht die Tiger immer noch so wahnsinnig interessant und lukrativ für Wilderer.
Wenn es jetzt weltweit in freier Wildbahn wirklich nur noch ein paar tausend Tiger gibt, wie kann man denn da überhaupt die Übersicht behalten? Also kann man die zählen? Sind das Schätzungen? Wie funktioniert das?
Das ist gemischt. Also am besten ist, wenn man sie wirklich wissenschaftlich zählt. Und wie Sie schon gesagt haben, das ist sehr, sehr aufwendig, wie man das macht. Also zum einen gibt es die Möglichkeit, dass man in den Gebieten, wo Tiger vorkommen, wo Tiger auch gesehen worden sind von Dorfbewohnern oder von auch zum Teil Menschen, die in Plantagen arbeiten und so weiter, dass man Kamerafallen befestigt. Wenn der Tiger durchläuft, dann macht das einmal, löst das quasi aus und man hat dann ein Bild von dem Tiger mitsamt der Streifenmaserung. Und diese Streifen, die sind so individuell wie ein Fingerabdruck. Also jeder Tiger lässt sich an diesem Streifenmuster ganz individuell unterscheiden. Und zu einer Zählung, also wenn die wissenschaftlich ist, dann wird natürlich auch Kot des Tigers, Kratzspuren an Bäumen, Sichtungen, das alles wird dazu gezählt. Und solche Tigerzählungen, wie man sich vorstellen kann, in so einem riesigen Land wie Indien, sind unglaublich aufwendig. In anderen Ländern, und das hat auch manchmal System, wo sich die Länder nicht so gerne die Karten schauen lassen, sage ich mal, da werden Tiger geschätzt. Da sagt man also, okay, also in dem Gebiet XY, da passen ungefähr so und so viele Tiger rein. Und da wird also so eine Annahme gemacht, wie viele Tiger da noch vorkommen. Und wie man sich vorstellen kann, lässt es natürlich dann auch sehr viel Raum für Spekulation. Und dann lässt sich auch nicht so gut beweisen, wenn Tiger gewildert worden sind oder weniger werden. Deswegen ist die Schätzung eigentlich ein sehr großer Nachteil für ernstzunehmenden Tigerschutz.
Sie haben Indien ja jetzt schon ein paar Mal erwähnt, ganz zu Beginn auch, weil das eben ein Land ist, wo man sagen kann, also da gibt es durchaus eben auch Erfolge beim Tigerschutz. Wie hat man das denn da geschafft in Indien?
Indien hat schon 2010, also nach dem ersten Tigergipfel, also einem wirklich politischen Gipfel aller Tigerstaaten, die haben sich ja eben versprochen, dass die Zahl der Tiger bis zum chinesischen Jahr des Tigers 2022 verdoppelt werden soll. Und Indien kam aus diesem Tigergipfel raus und hat das Versprechen sehr ernst genommen. Zum einen, indem sie wirklich Tigerreservate ausweisen, ja, also Gebiete, wo Tiger einfach auch geschützt sind, wo man auch Management einsetzt, also Wildhüter und so weiter, um Tiger gegen Wilderei zu schützen. Und zum anderen natürlich dadurch auch Tiger überhaupt Fläche verfügbar macht, dass die sich wieder fortpflanzen können, dass die Lebensraum haben. Aber Indien ist auch ein Land, was sehr viel auch Mittel bereitstellt, um Mensch-Wildtier-Konflikte auch anzugehen. Sie können sich vorstellen, in Indien leben unglaublich viele Menschen. Und wenn natürlich hier Tigerzahlen sich auch vermehren, kommen sich Mensch und Tiger gefährlich nahe. Und da kann es eben dann wirklich auch sein, dass ein Tiger mal Rinder reißt oder andere Nutztiere. Und um diesen Konflikt zu reduzieren, da wird einfach auch viel vom Staat bereitgestellt in Kompensationsmaßnahmen, also dass, wenn ein Rind gewildert wird von einem Tiger oder gerissen wird, dass der Bauer, die Bäuerin das kompensiert bekommt und solche Maßnahmen, um einfach so diese Koexistenz friedlicher zu gestalten.
Wie geht's dem Tiger im Jahr des Tigers? Einschätzungen und viele Infos dazu von Katrin Samson. Danke fürs Gespräch.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Irgendwann verliert man einfach den Überblick, ne? Accounts beim Musikstreaming, beim Videostreaming, bei Facebook, Insta, Twitter. Dann noch die Accounts, über die ihr Klamotten bestellt oder Sachen für die Wohnung. Außerdem Online-Banking und so weiter und so fort. Im Schnitt haben wir 25 Accounts und für jeden einzelnen brauchen wir natürlich Passwörter. Bitte immer unterschiedliche, am besten ein starkes mit Sonderzeichen, Zahlen, Groß-, Kleinbuchstaben drin. Jo. Ja, und dann passiert eben das, was man nicht machen soll. Man schreibt sich die Passwörter auf, klebt sie an einen Rechner, pinnt sie an den Kühlschrank, weil wer zur Hölle soll sich das alles merken? Heute ist Ändere dein Passwort-Tag, aber wir machen jetzt einfach daraus Ändere dein Passwort-Stress-Level-Tag. Stefan Beuting.
Im Film Groundhog Day ist ja Bill Murray dazu verflucht, immer und immer wieder den gleichen Tag zu erleben. Nichts ändert sich. Und Christoph Meinl und ich, wir hatten heute genau so einen Groundhog Day-Moment.
Es ist relativ wenig Bewegung.
Christoph Meinl, Chef des Hasso-Plattner-Instituts, Fachgebietsleiter IT-Sicherheit. Genau vor einem Jahr, ich habe nachgeschaut, haben wir uns schon mal über das gleiche Thema unterhalten.
Traurig ist das, nicht? Dass die Leute irgendwie, obwohl es um ihre Daten geht, das scheinbar egal ist.
Immer dann, wenn ein Datenleck auftritt und Datensätze in großem Stil geleakt werden, dann schauen sich Meinl und seine Kollegen an, was sie da finden.
Da haben wir jetzt die Zahl von 13 Milliarden solcher geleakten Identitäten.
Bei 4 Milliarden davon sind die Passworte nicht gehasht. Da gibt's also die Passwörter unverschlüsselt auf dem Silbertablett. Und aus diesen 4 Milliarden ergibt sich eine Rangliste der meistgenutzten Passwörter.
Das ist eine Katastrophe, dass dann eben Favorit nach wie vor 1, 2, 3, 4, 5, 6 ist.
Und auf Platz 2 Passwort.
Passwort, ja. Dann gibt es nochmal 1, 2, 3, 4, 5, ja.
Und auf Platz 4 Hallo. Hallo? Wie kann das bitte schön sein? 2022. Zeiten, in denen jeder schon mal eine Geschichte gehört hat über Cybererpressung oder Identitätsdiebstahl. Wie kann das sein, dass da unter den Top 10 weiterhin solche Krypto-Kracher herumkrebsen wie Kuverts, Schatz, Basteln oder Berlin?
Ich habe auch manchmal die Befürchtung, dass manche Leute gar nicht verstehen, wozu das Passwort da ist, sondern denken, das ist so ein Ritual. Ich muss einmal einen Schalter anstecken und dann muss ich da irgendwo eine Tastaturfolge machen und dann kann ich endlich an meinen Rechner ran.
Also brauchen wir ein neues Ritual. Wir brauchen genau eine Lösung. Passwortmanager werden überall empfohlen, aber von keinem Menschen, den ich kenne, benutzt. Lassen wir weg. Die Passwortkarte.
Auch die gibt's.
Lassen wir auch weg, weil hier heißt Lernen ganz einfach vom Profi lernen.
Der Weg, den ich benutze, ist, dass man einen Satz sich hernimmt.
Da wir Christoph Meinls Passwort hier aus Gründen nicht verraten können, meins auch nicht, starten wir frisch mit unserem Senderclaim. Es ist kompliziert, dazu guter Pop. Deutschlandfunk Nova.
Und dass man dann anfängt, aus diesem Satz immer den Anfangsbuchstaben zu nehmen.
Also, Groß E, Klein I, Klein K, Komma, D, Groß P, Punkt, Groß D, Groß N. Macht 10 Zeichen, das ist ja nicht schlecht, aber aus zwei Gründen noch nicht gut. Wir haben zwar große und kleine Buchstaben und Sonderzeichen, aber Zahlen wären natürlich auch noch schön.
Wenn dann so ein Wort wie ein Baum oder sowas ist, dass man dann ein nicht als Wort, sondern als Eins nennt.
Ja. Bei DLF denke ich spontan immer an 3, füge ich hinzu.
Jedenfalls, das gibt eine Folge, die als Passwort gut taucht, wenn es dann noch die entsprechende Länge hat.
Unser Passwort hat also 11 Zeichen. Das sind gut 100 Milliarden Möglichkeiten. Hätte früher dicke gereicht, weil aber die Rechner eben auch schneller werden und die heute etwa 2 Milliarden Schlüssel pro Sekunde ausprobieren, empfiehlt Meinl eher so 14, 15. Dann braucht der gleiche Rechner schon Jahre. Und wenn ich dieses Masterpasswort habe, dann kann ich für verschiedene Accounts an eine bestimmte Stelle Extrazeichen einfügen. Beispiel für meinen Mail-Provider, PT für Post.
Also sich da so ein Stück Systematik, wie Sie sich das bilden, ist okay. Müssen halt nur bedenken, dass diese Systematik nicht durchsichtig sein darf.
Es ist ein Katz-und-Maus-Spiel. Aber vielleicht stehen die Chancen für die passwortmüden Mäuse gar nicht so schlecht. An vielen Stellen ist nämlich die Zwei-Faktor-Authentifizierung auf dem Vormarsch. Wer das Angebot nutzt, erhöht seinen Schutz erheblich. Und dann erklärt Meinl, dass sie gerade daran forschen, mit den Sensoren in Handys für mehr Sicherheit zu sorgen. Eine Software erstellt Bewegungsprofile. Eine Handbewegung, 2 Schritte, können jetzt zeigen, hier bewegt sich der oder die Besitzerin mit 90%iger Sicherheit oder eben nicht.
Also wenn Sie der Richtige sind, ist die Tür einfach offen und wenn Sie der Falsche sind, ist die Tür abgeschlossen.
Und dann können wir uns vielleicht in einem Jahr an genau dieser Stelle weniger um Passwörter, sondern um wirklich wichtige Dinge kümmern.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.